willkommen zum Klassenbucheintrag.
Arbeit und Soldaten, furchtbar waren die vier Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Ja, ihr seid vollkommen richtig. Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe vom Klassenbucheintrag. Wen wir da gerade gehört haben und warum, darum wird es gleich gehen. Doch zunächst einmal vielen Dank für das fleißige Hören der Lernenfolge. Ich habe mich sehr über die Antworten gefreut. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr die Lerntests gemacht habt. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass ihr das so aktiv angenommen habt und dass ihr eine ganze Menge über euer eigenes Lernen erfahren habt. Für alle, die es noch nicht wissen, mein Name ist Sven Krugmann. Ich bin Lehrer hier an einer Schule im Nordhessischen. Und wer genau hingehört hat, die letzten Podcasts, der weiß auch wo. Das als Info an all die, die diesen Podcast hören, obwohl sie nicht meine Schüler sind, und das werden immer mehr. Heute eine ganz besondere Folge und eine für mich persönlich sehr wichtige Folge und eine Folge, die für mich in der Vorbereitung auch wahnsinnig interessant war. Während der relativ umfangreichen Recherche habe ich wirklich eine ganze Menge über diesen Mann erfahren und vor allen Dingen dabei auch festgestellt, dass man doch viele Sachen über diesen Mann nicht weiß. Er steht aber sinnbildlich für eine ganze Epoche. Noch ein Wort zur Recherche. Sehr wichtig. Wer Interesse an Quellen hat, der kann mich einfach anschreiben, ansprechen, anfunken, wie auch immer. Und natürlich kriegt ihr dann die alle genannt. Zu den Titelbildern der einzelnen Folgen, die sind übrigens alle selbst gemacht, mit sehr viel Liebe zum Detail. Und gerade beim letzten Mal nochmal ein herzliches Dankeschön für das tolle Foto von Lucy im Garten mit den Büchern. Weltklasse. Sowas macht natürlich der gemeine Berner Senne nicht von sich aus, sondern da braucht es eine ganze Menge Leckerlis. Zu dieser Folge vom Klassenbucheintrag gibt es zum ersten Mal eine Zusatzfolge. In dieser Zusatzfolge befinden sich vertiefende Informationen und Quellen. Das heißt, zum Beispiel werde ich ein paar Ausschnitte heute vorspielen. Ihr habt zum Beispiel diese Rede am Anfang gehört. Und diese Rede in Gänze, die gibt es dann in der Zusatzfolge. Genug des Vorgeplänkels. Los geht's. Nun, wen haben wir da am Anfang gehört? Nun, die geschichtlich Bewanderten, die werden es wissen. Die wissen natürlich, dass es die berühmte Rede von Philipp Scheidemann, die er gehalten hat auf dem Balkon des Berliner Reichstages. Hört man genau hin, kann man den wunderbaren nordhessischen Singsang in seiner Stimme hören. Auf diesen Dialekt, da kommen wir später noch einmal zu sprechen. Nun, wie kommt aber ein waschechter Kaselläner dazu, die Republik, die Weimarer Republik auszurufen. Nun der Reihe nach. Spuren von Philipp Scheidemann finden wir einige in Kassel. Den Scheidemannplatz, mittlerweile wieder ein wirklich sehr schöner Platz nach seiner Umgestaltung im Jahr 2005, der die Kasseler Moderne, die Treppenstraße, das RM-Hochhaus repräsentiert. Früher hieß dieser Platz Friedrich-Wilhelm-Platz, nach dem Kurfürsten Friedrich Wilhelm. Das einzige Bauwerk hier, das wir sehen und das die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges überstanden hat, ist der Landeswohlfahrtsverband. Gut, dieser hat nun aber die Adresse des Ständeplatzes. Haben wir also eine Spur von Philipp Scheidemann, den Scheidemannplatz. Dann gibt es da das Scheidemann-Haus. Besser gesagt, das Bürgerhaus Philipp-Scheidemann-Haus. Hier können Räume angemietet werden, aber auch die Volkshochschule findet hier Platz. Gelegen an der Holländischen Straße im Dunstkreis der Uni. Vor diesem Scheidemann-Haus liegt noch ein Platz. Zugegeben, einfach nur ein Platz. Nicht besonders schön. Aber zudem, der wird noch ganz wichtig, zu dem kommen wir gleich noch. Geboren wird dieser Sohn Kassels, über dessen Spuren wir gerade gesprochen haben, am 26.07.1885 in der Michelsgasse 7, mitten in der Kasseler Altstadt. Eng an eng stehende Fachwerkhäuser, einfachste Wohnverhältnisse, Wohnquartiere für Arbeiter und Handwerker. Von seinem Geburtshaus blieb nach der großen Kasseler Bombennacht im Oktober 1943 nichts übrig. Aufgewachsen ist Philipp in einfachsten Verhältnissen. Philipps Vater stirbt, da ist er 13 Jahre alt. Der Tod des Tapezier- und Polsterermeisters Friedrich Scheidemann wird für die Familie ganz sicher sicher nicht einfach gewesen sein. Philipp besucht trotzdem die Realschule, zu dieser Zeit etwas Besonderes, und macht eine Lehre zum Schriftsetzer und Buchdrucker. Philipp tritt bereits mit 18 in die damals verbotene SPD ein. Schon zu diesem Zeitpunkt schrieb Scheidemann. Er verließ Kassel, um bei verschiedenen Zeitungen als Journalist zu arbeiten. Scheidemann landet in Marburg und besucht dort gleichzeitig neben seiner normalen Arbeit und seiner ehrenamtlichen Arbeit als Gauvorstand der Buchdruckervereinigung auch noch die Universität. Wir haben es hier also auf jeden Fall mit einem jungen Mann zu tun, der extrem fleißig, politisch überzeugt und intelligent ist. Die Zutaten für eine politische Karriere sind also auf jeden Fall da. Und für eine sozialdemokratische Karriere mit diesem Hintergrund, den er hat, auf jeden Fall. Auch Friedrich Ebert und früher bereits August Bebel hatten einen ganz ähnlichen Werdegang. Interessant ist Friedrich Eberts Werdegang, der sehr ähnlich ist. Obwohl Ebert und Scheidemann in ihrer Struktur und ihrem politischen Denken, obwohl sie in derselben Partei waren, sehr unterschiedlich sind. Gemeinsam haben sie aber ihren Willen, sich aus einfachen oder einfachsten Verhältnissen herauszuarbeiten. Im Jahr 1903 zieht es unseren Philipp zurück in seine geliebte Heimatstadt. Er sitzt bereits für die SPD im Reichstag und ist hier Fraktions- und Parteivorsitzender. Philipp hat mittlerweile geheiratet, nämlich Johanna Dibbern, und mit ihr 3 Töchter bekommen. Philipp ist in Kassel kein Unbekannter mehr, denn neben seiner politischen Karriere und neben seiner Arbeit als Buchdrucker und Journalist, neben dieser Arbeit hat er schon immer Geschichten geschrieben. Und das Besondere an diesen Geschichten, sie sind auf feinstem Kasseläner Platt. Er hat sich auch ein passendes Pseudonym zugelegt. Er hat diese Geschichten nämlich nicht unter seinem Namen Philipp Scheidemann veröffentlicht, nein, er hat sie veröffentlicht unter dem Namen Henna Piffendeck. Nun möchte ich gerne eine Kostprobe dieser Geschichten geben. Das war übrigens auch ein Grund dafür, warum ich eine Zusatzfolge mache zu dieser Folge, weil mir aus mehreren Quellen gesagt wurde, es wäre nicht auszuhalten, wenn ich versuchte, platt zu sprechen. Ich werde also aus einer Geschichte 2, 3 Sätze nehmen, die Sie hier vortragen. Der Rest, einen längeren Auszug aus dieser Geschichte, wird es dann im Zusatzmaterial geben. So, wer hören will, wie ich mich total lächerlich mache, Zusatzmaterial hören. Die Geschichte heißt The Drillerpiffe. Ich versuch's mal. The Drillerpiffe. Ich kann von jedem Kasseläner verlangen, dass er weiß, was eine Drillerpiffe ist. Eine Drillerpiffe. Es ist eine kleine Piffe von Holz mit einer Erwisse drinne. Wann mir Ninblosen tät, dann pifft sie. Der Erwisse wird vom bloßen Meschugge und fängt an zu tanzen. Und dadurch gäbe es Spektakel in der Piffe. So, also wer da mehr von will und braucht, der hört bitte die Zusatzfolge. Ansonsten, kleiner Tipp, wenn das Stadtmuseum wieder offen hat, da gibt es eine wunderschöne kleine Hörabteilung sozusagen, wo man sich auch Auszüge aus diesen Geschichten in einem wesentlich besseren nordhessischen Vortragsstil nochmal anhören kann. Und ich bin ja außerdem nur Kasselaner und kein Kasseläner. Die Erklärung, warum Philipp Scheidemann ausgerechnet Piffendeckel als Pseudonym wählte, gibt es zum Ende von diesem Podcast. Eine kleine Erklärung, was ein Piffendeckel ist und was es bedeutet. Machen wir jetzt aber mal weiter mit der ernsthaften Karriere unseres Philipps als Politiker. Unser Henner sitzt also im Reichstag in Berlin. Er selbst trägt den Ersten Weltkrieg von Beginn an mit. Im späteren Verlauf allerdings, da bekommt Philipp Scheidemann Zweifel und setzt sich für einen Verständigungsfrieden ohne Entschädigungszahlung, egal von welcher Seite an welche, ein. 1917 hält er im Reichstag seine sogenannte Friedensrede. Diese Rede hat er, genauso wie die Rede, diese Ausrufung der Republik auf dem Balkon des Berliner Reichstags, am 9.01.1920 noch einmal nachgesprochen. Das heißt, mit Quellen, Dokumenten aus dieser Zeit sollte man vorsichtig umgehen, gerade mit Tondokumenten. Erinnern wir uns an die Rede zu Beginn. Nun wissen wir von Henna Philipp eine ganze Menge mehr. Scheidemann ist 1918 Staatssekretär, als die Matrosen in Kiel ihren Aufstand beginnen und den Befehl verweigern, weil sie gegen die total überlegene englische Flotte auslaufen sollen. Von Kiel aus breitet sich diese Revolution über das ganze Land aus. Keiner kann abschätzen, wer aus dieser Revolution als Sieger hervorgeht. Doch Scheidemann ist kein Kommunist. Scheidemann möchte definitiv keine Zustände wie in Russland und keine blutige Revolution. Scheidemann möchte eine Republik, die das alte Deutschland mit dem neuen Deutschland verbindet und wo alle politischen Strömungen ihren Platz haben. Dass aber der Kaiser abdanken muss, ist mittlerweile auch Scheidemann klar. Was nun stattfindet, ist ein Politkrimi. Am 9. November 1918 kommt es zu einem Wettlauf darum, wer denn wann einen neuen Staat ausruft. Beteiligt vor allen Dingen zwei Personen. Einmal unser Philipp Scheidemann und zum zweiten Karl Liebknecht. Karl Liebknecht fährt durch Berlin und ruft mindestens zweimal vom Dach seines Wagens aus die Republik aus. Schließlich tut er dies auch vom Balkon des Berliner Stadtschlosses aus. Aber es ist 16 Uhr. Bereits um 14 Uhr hat Philipp Scheidemann seine Rede aus vom Balkon des Reichstags gehalten. Nun wissen wir ja, die Rede ist nachträglich aufgezeichnet. Wir wissen also nicht, ob die Rede wirklich so, wie wir sie am Anfang gehört haben oder wie ihr sie im Zusatzmaterial nachhören könnt, gehalten wurde oder was zu vermuten wäre, dass vielleicht noch ein paar dramaturgische Dinge geändert wurden. Auf jeden Fall wird an diesem Tag zweimal unterschiedliche deutsche Geschichte geschrieben. Während Westdeutschland sich in der Tradition Scheidemanns sehend, immer wieder auf Scheidemann sich beruft, als derjenige, der die Republik ausgerufen hat, ist es in der Geschichtsschreibung der Deutschen Demokratischen Republik Karl Liebknecht. Es ist eher glückliche Fügung und das Pendel des Zeitgeistes, das leicht in die Richtung des Mannes aus dem Aalnester ausschlägt. Am Morgen des 9. November ist Scheidemann als Staatssekretär zurückgetreten. Gegen 14 Uhr, wie gehört, tritt er auf den Balkon und hält die Rede. Philipp Scheidemann wird am 13.02. Reichsministerpräsident und hat dieses Amt bis zum 20.06.1919 inne. Scheidemann muss sehr schwierige und nicht besonders beliebte Entscheidungen treffen. Immer wieder müssen streikende Arbeiter wieder an die Arbeit gebracht werden. Dies setzt die sozialdemokratische Reichsführung auch mit militärischer Gewalt durch. Scheidemann wird zerrissen zwischen konservativen Monarchisten, Militaristen und den Sozialisten und Kommunisten auf der anderen Seite und in der eigenen Partei. Der Kassler versucht zu vermitteln. Etwas, was ihm von seinen Gegnern immer wieder vorgeworfen wird. Er sei kein Politiker, sondern er sei mehr Vermittler. Scheidemann sieht zu dieser Zeit bereits eine große Gefahr, die viele nicht sehen. Er lehnt den Versailler Vertrag konsequent ab. Scheidemann ist vehement gegen die Annahme des Vertrages. In Scheidemanns Augen ist dies eine Last für die junge Republik, die diese nicht tragen kann. Die Geschichte wird ihm recht geben. Jedoch gab es auch viele gute Gründe, warum der Vertrag schließlich angenommen wurde. Es drohte eine Besetzung Deutschlands durch die Siegermächte und das wollten eigentlich alle politischen Parteien dringend verhindern. Der Kaselläner sieht sich also einer Mehrheit gegenüber, die den Vertrag notgedrungen annehmen möchte. Scheidemann sah keine andere Möglichkeit mehr, als alle seine Ämter niederzulegen. Er blieb zwar Abgeordneter des Reichstages, ging aber zurück in seine Heimatstadt. Dort wurde er am 19.12.1919 zum Oberbürgermeister gewählt. Auch hier wurde Scheidemann nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen. Seine Gegner, besonders die aus den bürgerlichen Parteien, sprachen ihm seine Eignung für den Posten des Oberbürgermeisters ab. Scheidemanns Job war zu dieser Zeit ein Ritt auf der Rasierklinge. Ende Februar und Anfang März 1920 erschüttert der Kapp-Putsch die junge Republik. Und auch die Fullestadt mit Scheidemann. Auch in Kassel revoltieren entlassene Freikorpssoldaten. Das deutsche Heer sollte auf 100.000 deutsche Soldaten begrenzt werden. Dafür mussten die anderen natürlich entlassen werden. Der Putsch scheitert und wird auch in Kassel niedergeschlagen. Jedoch ist Philipp Scheidemann in den Augen der Rechtsradikalen eine Hassfigur. Er steht für das System Weimar. Er steht wie kein anderer für die Weimarer Republik. Am 4. Juni 1922, der Pfingstsonntag, da wird Scheidemann Opfer eines Attentats. Er geht mit seiner Tochter und seiner neunjährigen Enkelin Hanna im Bergpark spazieren. Zwei Rechtsradikale spritzen ihm mit Hilfe eines Klistierballs Blausäure ins Gesicht. Scheidemann hat Glück. Er dreht seinen Kopf gerade rechtzeitig zur Seite. Wird nicht komplett getroffen. Seine Tochter litt noch sehr lange unter den Folgen dieses Attentats. Ihre Tochter Hanna erzählte später davon, dass ihre Mutter beim Spazierengehen immer sehr unsicher war. Bereits drei Tage nach dem Attentat tritt Scheidemann vor dem Kasseler Rathaus auf und hält eine Rede bei einer Kundgebung. Die Not wuchs und auch die Jahre nach dem Ersten Weltkrieg waren in Kassel, wie im Rest Deutschlands auch, geprägt von knappen Lebensmitteln, mangelndem Wohnraum und immer wertloser werdendem Geld. 1921 kostete in Kassel das Brot noch 3,99 Mark. 1922 163,15 Mark. Und in der zweiten Jahreshälfte 1923 kosteten 2 Pfund Brot 399 Millionen Mark. Stadt Kassel, die Firma Henschel und die Handwerkskammer druckten zu dieser Zeit Notgeld, das die staatliche Mark ersetzte. Im November 1923 wurde dann die Mark in einer Währungsreform durch die Rentenmark ersetzt. Der Wechselkurs war eine Rentenmark zu einer Billion alten Mark. Ich möchte an dieser Stelle einmal auf die Folge Kohle, Kies und die Familie verweisen, in der wir ja ein wenig über Geldpolitik sprechen. Und genau da kriegen wir auch einen kleinen Einblick, wie das eigentlich funktioniert. Hört sie euch an. Doch auch die Währungsreform konnte die Not nicht lindern. Oma Henschel, damals größter Arbeitgeber der Stadt, entließ zwischen November 1923 und April 1924 3.300 Arbeiter. Auch der öffentliche Dienst baute Stellen ab und so stieg die Arbeitslosigkeit unerträglich an. Sicherlich waren die 20er Jahre in Deutschland rein kulturell eine sehr interessante Zeit. Künstlerisch, architektonisch, ein Jahrzehnt, das uns heute noch beschäftigt und stilprägend war. Verweis einfach nur auf das populärste Beispiel momentan, nämlich die Serie Babylon Berlin. Kann man sich mal angucken, die auch ganz gut eigentlich beide Seiten der Medaille darstellt. Für die meisten Menschen in Deutschland waren es keine goldenen 20er Jahre. Für die meisten Menschen in Deutschland war es eine Zeit, die geprägt war von großer wirtschaftlicher Not. Am 1. Oktober 1925 endete Philipp Scheidemanns Zeit als Kasseler Oberbürgermeister. Die Quellen geben unterschiedliche Gründe an. Zum einen gab es einen Misstrauensantrag gegen Philipp Scheidemann, der wohl aber nicht rechtlich bindend gewesen wäre. Zum anderen soll Scheidemann Magenprobleme gehabt haben, die so schwerwiegend waren, dass sie eine Ausübung des Amtes nicht mehr möglich machten. Nachfolger von Scheidemann wurde Hans-Herbert Stadler. Anhand von Philipp Scheidemanns Persönlichkeit und Biografie spiegeln sich die Probleme und die Zerrissenheit der Weimarer Republik wider. Scheidemann mahnte immer weiter. Er warnte vor der Gefahr von rechts, die er sah, doch die anscheinend andere nicht so ernst nahmen wie er. Und so kam es, wie es kommen musste. Auch Philipp Scheidemann musste nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten Deutschland verlassen. Über die Schweiz und die USA landete er schließlich in Kopenhagen. Philipp Scheidemann war einer der ersten, der zwangsausgebürgert wurde. Das heißt, ihm wurde die deutsche Staatsangehörigkeit 1933 durch die neuen Machthaber entzogen. Wie schwer muss es für Henner Piffendeckel gewesen sein, dass er nie wieder in seine Heimat zurück durfte. Am 29. November 1939 starb Philipp Scheidemann, Henner Piffendeckel, in Kopenhagen im Exil. Erst im Dezember 1954 kehrte seine Asche nach Kassel zurück. Hier wurde sie auf dem Hauptfriedhof beigesetzt. Doch was ist da nun eigentlich ein Piffendeckel? Also, einerseits kann ein Pfeifendeckel gemeint sein. Also ein Metalldeckel auf einem Pfeifenkopf. Das steht auf jeden Fall im deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm. Und denen müssen wir ja als Kasseler auch glauben. Ne? Also, ein Pfeifendeckel soll die Pfeife vor Überhitzung beim Rauchen im Freien schützen und Funkenflug verhindern. Dazu wird diese auf den Pfeifenkopf geklemmt. Aber mit dem Piffendeckel kann auch der pfeifende Deckel eines Wasserkessels gemeint sein. Und im Kasselänerischen ist es natürlich auch ein Begriff für eine Nervensäge. Und wenn einem Kasseläner sagt, ja Piffendeckel, dann meint er damit, naja, vergiss es einfach. Denkst du dir so, mach ich aber nicht. Also, in diesem Sinne ein lautes und deutliches Piffendeckel an euch alle. Und die letzten Worte gehören natürlich wie immer einem großen Weisen des Star Wars-Universums.
Yoda sagen würde, ungewiss, die Zukunft ist.